Frau Elsner, das Oberhaupt der russisch-orthodoxen Kirche, Patriarch Kyrill I., hat den russischen Angriff auf die Ukraine mehrfach gerechtfertigt. Jüngst hat er bei einer Predigt in der neuen Militärkathedrale die Soldaten zur Erfüllung ihres Eides aufgerufen und sie aufgefordert, ihrer Bereitschaft treu zu bleiben, Zitat, unser Leben für unsere Freunde hinzugeben, wie es das Wort des Allmächtigen besagt, so sagte Kyrill. Wie rechtfertigt er als Kirchenmann denn die russische Aggression? Frau Elsner.
Als Hintergrund zu dieser Unterstützung des Krieges muss man wissen, dass Patriarch Kirill gemeinsam mit Wladimir Putin seit vielen Jahren eine Ideologie aufgebaut hat, die jetzt auch diesen Krieg rechtfertigt. Und Kern dieser Ideologie ist, dass die Ukraine Teil des russischen Einflussgebietes ist und kein Recht hat, ihr Schicksal, ihre gesellschaftlichen und ihre politischen und eben auch ihre kirchlichen Fragen unabhängig von Moskau zu entscheiden. Also Kirill unterstützt diese Idee, weil er selber auch davon überzeugt ist, dass die Ukraine, übrigens ähnlich wie Belarus, keine Eigenständigkeit in kirchlichen und eben auch in politischen Fragen hat und dass Russland hier eingreifen muss, weil die Ukraine Gefahr läuft, in dieser Sicht von Europa und von westlichen Werten überrannt zu werden.
Mit welcher Begründung ist denn Kirill da unterwegs?
Das hat geschichtliche Gründe oder er beruft sich auf geschichtliche Gründe, nämlich dass die Orthodoxie in dieser Region in Kiew begründet ist. Das geht zurück auf die Überzeugung, dass Fürst Wladimir 988 als Fürst der damaligen Rus, dieses mittelalterlichen Reiches, orthodox getauft wurde und sein ganzes Volk dann eben auch ins Christentum überführt hat. Und dieses Reich ist mit der Zeit gewachsen und ist irgendwann mit seinem Herrschaftssitz nach Moskau gewandert. Aber Kiew blieb quasi der Ort des Gründungsmythos dieser Orthodoxie in dieser Region. Und das heißt, dass beide zusammengehören in dieser Geschichte der Orthodoxie, auch in der Geschichte der Staatlichkeit dieser Region. Und damit begründet man eigentlich, dass die Ukraine fest zu Russland dazugehört und zu diesem russischen Einflussbereich dazugehört, obwohl man interessanterweise das Geschichtliche auch andersrum definieren könnte. Man könnte ja auch sagen, das ist aus Kiew hervorgegangen, diese Orthodoxie und diese Staatlichkeit, und müsste sich deswegen auf Kiew als Zentrum, auch als politisches Zentrum berufen. Aber wir sehen hier natürlich die machtpolitische Ausnutzung und auch die Tradition der Sowjetunion und dieses Großreichdenkens, die Ukraine und auch Belarus eben ignoriert in ihrer Eigenständigkeit.
Frau Elsner, Sie haben diesen Gründungsmythos beschrieben. Das ist ja im Grunde eigentlich eine theologische Begründung. Und Sie haben auch berichtet, dass Kyrill, der Patriarch, und Putin, der Präsident, seit vielen Jahren diese Ideologie aufgebaut haben. Kann man eigentlich fast davon sprechen, dass im Grunde Kyrill, also der Patriarch, dem Präsidenten die Argumente liefert für den Krieg?
Ein Teil zumindest. Also Putin hat natürlich auch genug eigene Argumente, um diesen Krieg zu führen. Und ich habe den Eindruck, dass Putins Ideologie auch weiter bestehen würde, wenn die Kirche sagen würde, das hat theologisch keine Grundlage. Also Putin braucht, glaube ich, diese kirchliche Begründung weniger. Allerdings bringt es ihm natürlich einen großen Zuwachs an Zustimmung, auch in der eigenen Bevölkerung und auch in anderen orthodoxen Kirchen, wenn er das religiös legitimieren kann, was er da tut. Wenn er sich berufen kann auf einen göttlichen Willen, auf göttliche Prinzipien in diesem Krieg und in diesem Herrschaftsanspruch. Und deswegen sind die beiden Dinge da schon sehr eng miteinander verwebt. Und Putin und der Patriarch wissen, was sie aneinander haben in dieser Konstruktion.
Kyrill hat ja am Anfang des Krieges auch einmal von einem metaphysischen Kampf des Guten gegen das Böse aus dem Westen gesprochen. Das ist ja auch eine starke Überhöhung mit religiöser Sprachmelodie. Was meint er damit?
Damit nimmt Patriarch Kirill ein Vokabular auf, was wir seit vielen Jahren und Jahrzehnten aus den sogenannten Kulturkämpfen, also aus den Culture Wars, kennen. Das ist etwas, eigentlich ein amerikanisches Konzept, was beschreibt, dass wir in unserer heutigen modernen Welt verschiedene Kulturen haben, verschiedene Zivilisationsräume haben, die durch bestimmte Werte geprägt sind und die im Kampf miteinander stehen, also nicht miteinander auf dieser Erde gleichzeitig existieren können eigentlich. Auf der einen Seite steht da die Vorstellung von liberalen Werten, von Individualismus, individuellen Freiheiten, Selbstbestimmung und so weiter. Und auf der anderen Seite steht eine traditionelle Vorstellung, konservative Werte, auch ein gewisses patriarchales und hierarchisches System, was eben diesen liberalen Werten gegenübersteht. Und was Patriarch Kirill mit diesem Kampf des Guten und des Bösen beschreibt, ist im Prinzip diese Gegenüberstellung, dieser Kampf zwischen diesen beiden Welten. Wobei klar ist, dass die liberale Welt, die individualistische Welt, dass die das Böse ist, dass die eben Schaden anrichtet, dass sie den Menschen in seinem Suche nach Heil stört und das verhindert. Und das Gute ist eben die orthodoxe Welt, die von Russland vertreten wird, geschützt wird, auch weltweit. Und dieser Kampf, dieser metaphysische Kampf zwischen Gut und Böse in diesen Wertewelten, der wird eben jetzt auf dem Territorium der Ukraine ausgetragen.
Frau Esner, können Sie uns noch mal helfen zu verstehen, um welche Werte geht es da, dem Patriarchen? Was verteidigt er?
Das ist ganz oft in den Äußerungen, die man liest oder in den Dokumenten, die es dazu gibt, sehr offen tatsächlich. Also es ist wirklich schwer festzuklopfen. Die Werte, die dort oft benannt werden, sind Familie in einem traditionellen Verständnis, also Vater, Mutter und möglichst viele Kinder. Das ist Gemeinschaftssinn, also nicht Individualismus, sondern eine Orientierung an der Gemeinschaft, an kollektiven Werten. Dazu gehört unter anderem der Patriotismus, der als so ein Wert genannt wird, also eine Loyalität des Menschen zu dem Staat und zu der Politik, in der er sich befindet. Und dazu gehört eigentlich eher eine negative Abgrenzung von dem, was eben die liberale Welt und die liberalen Werte ausmachen. Also es geht auch um eine Kritik des Kapitalismus, zum Beispiel als Wirtschaftsform und Wirtschaftssystem. Es geht um eine Kritik an Demokratie. Also man ist in dieser traditionellen Wertewelt eher an einem zentralistischen, monarchischen Herrschaftssystem interessiert und findet Demokratie problematisch und kritikwürdig.
Mhm. Spricht Kyrill eigentlich in diesem Punkt, was diesen metaphysischen Kampf angeht, den Kampf gegen den westlichen Liberalismus, auch für die politische Nomenklatur, auch für Putin? Oder ist das Putin nur recht, wenn die Religion dann mit solchen vielleicht doch auch eher der modernen Welt fremden Argumenten unterstützend dabei ist?
Das ist ein wichtiger Punkt, weil es tatsächlich so ist, dass sowohl die politische Welt, die politische Elite in Russland, als auch große Teile der kirchlichen Welt und auch der kirchlichen Elite diese westlichen, angeblich westlichen und angeblich modernen Werte sehr wohl für sich persönlich zu schätzen wissen. Und man sieht es unter anderem daran, dass sehr viele Familienmitglieder dieser Personen im Westen leben, dort natürlich diese Freiheiten, die persönlichen Freiheiten, auch die demokratischen Freiheiten sehr ausnutzen und genießen. Und das deutet darauf hin, dass sowohl Putin als auch der Patriarch sehr gut verstehen, dass ihnen diese Werteagenda, diese konservativen Werte vor allem dabei helfen, Macht zu sichern, also eine eigene Macht zu sichern und Menschen, die vielleicht verunsichert sind in dieser Vielfalt der modernen Welt, einfache Antworten zu geben, zu sagen, das ist die richtige Lösung, so seid ihr auf dem richtigen Weg und müsst euch nicht weiter selber auseinandersetzen mit den schwierigen und sehr ambivalenten Fragen, die wir in dieser modernen Welt einfach vor uns haben. Also es ist auch, also konservative Werte dienen auch dazu, um patriarchale Machtsysteme zu stützen und das sehen wir hier sehr, sehr deutlich.
Aber müsste nicht auch der Krieg gegen die Ukraine, gegen ein Brudervolk, ja im Grunde gegen die eigenen Christenmenschen der eigenen Kirche, eigentlich auch diesem Wertesystem widersprechen? Es gibt doch auch in der orthodoxen Kirche Positionspapiere, die sozusagen eigentlich ein friedensethisches Profil der Kirche beschreiben.
Das ist aus unserer Perspektive sicher so. Und deswegen sind wir ja auch so verblüfft und auch verzweifelt darüber, wie die Kirche hier agiert. Weil man denkt, aus so einem christlichen und auch ökumenisch bereits vielfach verhandelten Friedensverständnis heraus, kann das doch überhaupt nicht sein, was wir da gerade sehen. Aber wenn man sich die Schriften anguckt, die Äußerungen, eben auch die Predigten von Patriarch Kirill in den letzten Wochen, dann sieht man, dass aus deren Perspektive diese ganzen Argumente für Frieden schaffen und Friedensherstellung, sie auf ihrer Seite sehen. Also sie sind der festen Überzeugung, dass sie durch diese Militäroperation, es wird ja auch nicht Krieg genannt, Menschen, die unterdrückt sind seit vielen Jahren, zu einer neuen friedlichen Situation verhelfen. Und das macht es so schwierig, da wirklich argumentativ weiterzukommen, weil die russische Seite die Realität komplett verweigert, was in der Ukraine tatsächlich passiert an Mord, an Leid, an Fluchtgeschichten und an Zerstörung. Das kommt auf der russischen Seite überhaupt nicht vor.
Frau Essner, wir haben über die Position der russisch-orthodoxen Kirche in diesem Krieg jetzt gesprochen und speziell die Rechtfertigung des Überfalls durch den Moskauer Patriarchen Kyrill. Blicken wir jetzt mal auf die katholische Kirche. Auch Papst Franziskus hat ja auf den Krieg reagiert. Es wird berichtet, dass er gleich am Tag nach dem Überfall auf die Ukraine in seinen kleinen Fiat 500 gestiegen ist und zum russischen Botschafter am Vatikan am Heiligen Stuhl gefahren ist. Er hat mehrfach ein Ende der Kriegshandlung gefordert. Er hat angedeutet, er denke selbst über eine Reise nach Kiew nach. Dann hat er den Gedanken aber doch wieder verworfen. Jetzt spricht er davon, dass er, wenn er reisen will, dann will er zu Putin reisen und ihn zum Frieden drängen. Wo sehen Sie, Frau Elsner, den Papst im aktuellen Konflikt?
Ich sehe in dem, wie der Papst handelt, welche diplomatischen Schritte er geht und auch welche Schritte er geht, die nicht diesem diplomatischen Protokoll entsprechen, wie dieser Besuch in der Botschaft zum Beispiel, sehe ich den verzweifelten Versuch des Papstes, einen Zugang zur russischen Seite für ein Ende dieses Krieges zu finden. Und das ist sicher sehr hoch anzurechnen. Also man sieht wirklich ihm an, dem Papst, wie er versucht zu verstehen, wie kann er Putin und Kirill erreichen, um dort einzuwirken auf ein Kriegsende, auf ein Einsehen darein, was dort gerade an Leid passiert und dass hier nur die russische Seite diesen Krieg eigentlich wirklich beenden könnte. Und das versucht er eben auf jedem ihm möglichen Weg zu erreichen. Ich habe nicht den Eindruck, dass es eine besonders gute Position aktuell ist, weil er nämlich die Ukraine so ein bisschen aus dem Blick verliert. Dadurch, dass er so stark darauf fokussiert ist, mit Moskau in einen Gespräch zu kommen, was Moskau aber tatsächlich nicht möchte.
Es könnte ja die Motivation sein, tatsächlich da so eine Art vielleicht sogar auch Vermittlungsposition offen zu halten. Glauben Sie, dass das ein Ziel auch dieses Verhaltens ist?
Mit Sicherheit. Das hat der Papst auch mehrmals gesagt und das ist auch eine der vernünftigsten Begründungen für sein Agieren, dass er für alle Konfliktseiten weiterhin akzeptabel sein möchte als Vermittler und dass er nach wie vor die Chance sieht, als Vermittler sowohl mit Russland als auch mit der Ukraine im Gespräch sein zu können. Das ist mit Sicherheit seine Motivation, um Russland gegenüber so viel Rücksicht zu nehmen auch.
Es gab ja Anfang März ein Videotelefonat zwischen dem Moskauer Patriarchen Kyrill und Papst Franziskus. Hinterher hat sich der Moskauer Patriarch sehr erfreut gezeigt über die große Einigkeit zwischen ihm und Franziskus. Im Vatikan hört man dagegen, Papst habe sehr deutlich den Dissens markiert und eben vor allen Dingen tatsächlich eben ein Ende des Krieges verlangt in dem Gespräch. Aber hinterher ist das nicht so richtig klar geworden. Hat sich der Papst davon Kyrill vereinnahmen, vor den eigenen Karren spannen lassen?
Das würde ich mit Ja beantworten. Also wir sehen seit Kriegsbeginn, wie die russische Seite kirchlich und politisch wirklich jeden Versuch vereinnahmt, Russland irgendwie noch mit im Gespräch zu halten. Und es gab ja dann auch den Besuch des Nunzius, der in Moskau tätig ist, beim Patriarchen, also ein persönliches Gespräch. Dann gab es dieses Telefonat oder diese Videokonferenz mit dem Papst selber. Es gab auch eine Osterbotschaft des Papstes an Patriarch Kirill. Und all diese Aktivitäten, all diese Gespräche wurden von Moskau sofort auf der eigenen Homepage, in der eigenen Öffentlichkeitsarbeit verwendet, als Nachweis, dass der Papst an der Seite Russlands steht und der russischen Kirche steht. Und dass man auf der gleichen Seite der Argumentation steht, dass der Papst abwägend ist, dass man das sehr schätzt, dass der Papst nicht eine Seite verteufelt, sondern eben abwägend bleibt und so weiter. Und das ist natürlich desaströs für die Darstellung und auch für die Position des Vatikan selbst, der ja versucht, sehr deutlich dann eben auch den Krieg zu verurteilen. Das macht man mit dieser Offenheit, die man eben nach wie vor versucht, macht man es da Moskau aber auch sehr leicht, vereinnahmt zu werden.
Was müsste denn der Vatikan Ihrer Ansicht nach tun? Also müsste er zum Beispiel Putin als Aggressor benennen, müsste er sich vielleicht doch deutlicher auf die Seite der Ukraine schlagen?
Das ist ein Aspekt in der Diskussion, dass natürlich eine deutlichere Benennung des Aggressors Putins und auch Patriarch Kirills als Kriegstreiber in seinen Predigten, dass das ein Teil sein müsste der Botschaften, die der Papst verschickt. Ein zweiter Teil ist meiner Ansicht nach, dass man in solchen Botschaften wie der Osterbotschaft es eben ganz klar vermeiden muss, davon zu sprechen, dass Kirill ein lieber Bruder ist und dass man mit Kirill großes Verständnis teilt. Denn das wird eben sofort aufgegriffen und all die Kritik, die man eventuell auch sagt, kommt dann eben nicht mehr vor. Also man muss sehr eindeutig sein, man darf nicht ambivalent in den Aussagen sein. Und dann gibt es aber, glaube ich, einen dritten Teil, den der Papst und der Vatikan in der Hand hätten zu tun. Und das wäre dieser Ideologie, mit der Kirill dort handelt, mit diesen Gedanken über den Kulturkampf, über den metaphysischen Kampf des Bösen gegen das Gute, dem auch den Boden zu entziehen. Denn das ist etwas, worüber man sich ökumenisch tatsächlich viele Jahre lang einig war, dass es diesen Kampf gibt, dass dieser Kampf nicht mit Waffen, aber eben geführt werden muss. Und ich denke, dass man gerade aktuell viel mehr Erfolg hätte mit solchen klaren Positionierungen als mit diesen sehr ambivalenten Äußerungen, die man tätigt. Und dann könnte man auch die Ukraine anders unterstützen. Dann könnte man auch der Ukraine deutlicher machen, auf welcher Seite man in diesem Krieg steht.
Auch die Kirchen in Deutschland, Frau Elsner, haben sich ja mit friedensethischen Stellungnahmen positioniert. Auch da gibt es lebhafte Debatten. Aber sowohl die katholische Bischofskonferenz wie auch die Führung der evangelischen Kirche haben ja erklärt, Waffenlieferungen seien ethisch zu rechtfertigen. Wie hilfreich sind aus Ihrer Sicht solche Positionierungen?
Ich denke, dass diese Positionierungen sehr, sehr wichtig sind und dass die Diskussion darüber überhaupt auch sehr wichtig ist. Denn Waffenlieferungen sind ein ethisches Dilemma. Das ist eine wirklich sehr herausfordernde ethische Debatte, die Raum haben muss, in der diskutiert werden muss und in der es mit Sicherheit keine wirklich moralisch richtigen Lösungen gibt, sondern eben nur ein Abwägen von Gütern. Und ich bin der Meinung, dass sowohl die EKD als auch die Deutsche Bischofskonferenz sich diese Entscheidung nicht leicht gemacht haben, dass sehr viel diskutiert wurde, dass man sie unterstützen muss in diesem Kampf, der eben mit brutalen Waffen geführt wird. Dass man nebenbei auch andere Lösungen suchen muss, schließt das ja nicht aus. Also ich finde diese Gegenüberstellung sehr viel problematischer.
Frau Elsner, die russisch-orthodoxe Kirche ist ja die größte Mitgliedskirche im Ökumenischen Rat der Kirchen, dem ÖRK. Das ist ein Dachverband von weltweit mehr als 400 protestantischen, anglikanischen und orthodoxen Kirchen. Jetzt ist mehrfach gefordert worden, die russische Kirche auszuschließen. Im September findet ja die Vollversammlung des ÖRK in Karlsruhe statt. Da wird sich die Debatte weiter zuspitzen. An sich gehört ja der Satz, Krieg soll nach Gottes Willen nicht sein, seit der Gründung eigentlich zu den Kernsätzen des Ökumenischen Kirchenrates. Wie sollte die Weltchristenheit im ÖRK denn mit dieser russischen Kriegskirche unter Kyrill umgehen?
Also zum einen denke ich, sollte man sehr deutlich wahrnehmen, dass auch die russisch-orthodoxe Kirche in diesem Krieg genau mit diesem Argument argumentiert. Dass sie selber auch sagt, Krieg soll nicht sein und deswegen versuchen wir hier, unser Land zu schützen vor diesem Krieg, der von den anderen geführt wird. Und das bedeutet, dass man in der Debatte mit der russisch-orthodoxen Kirche, wenn man überhaupt noch mit ihr reden möchte und das für sinnvoll erachtet, dass man diese Diskussion differenzierter führen muss. Dass es hier nicht einfach nur darum geht, dass und ob Krieg, sondern welcher Krieg, welche Art von Krieg, worüber reden wir eigentlich und was passiert bei diesem Krieg, wer führt diesen Krieg, wer führt die Waffen und so weiter. Also die Diskussion müsste da eben tiefer gehen. Aber die grundsätzliche Frage ist natürlich, wie kann man weiter mit der russisch-orthodoxen Kirche reden, besonders auch in diesen ökumenischen Gremien.
Der Patriarch der russisch-orthodoxen Kirche hat, wie wir besprochen haben, mehrfach den Überfall Putins auf die Ukraine gerechtfertigt. Was bedeutet diese Positionierung eigentlich ja insgesamt für die Welt der orthodoxen Kirchen?
Die orthodoxen Kirchen, die Welt der orthodoxen Kirchen ist seit vielen Jahren sehr krisengeschüttelt. Und das hatte immer auch mit der russischen orthodoxen Kirche zu tun. Sie erinnern sich vielleicht an das Konzil von Kreta 2016, das über 100 Jahre lang vorbereitet wurde und am Ende daran scheiterte, dass die russisch-orthodoxe Kirche und noch drei andere Kirchen nicht teilgenommen haben. Da wurde also auch das Lebenswerk, kann man sagen, von Patriarch Bartholomäus, dem ökumenischen Patriarchen, zunichte gemacht, in Frage gestellt. Man kann jetzt nicht mehr davon reden, dass dieses Konzil wirklich panorthodox war. Es gibt andere Situationen, in denen die russisch-orthodoxe Kirche die orthodoxen Kirchen untereinander sehr stark zerstritten hat und polarisiert hat. Dazu gehört die Gründung der orthodoxen Kirche in der Ukraine, die als unabhängig anerkannt wurde vom ökumenischen Patriarchen. Russland hat daraufhin eben auch sämtliche ökumenische Gremien verlassen, in denen die orthodoxe Kirche immer vertreten wird vom ökumenischen Patriarchat. Das heißt, wir sehen hier sowieso schon eine sehr große Anspannung in der orthodoxen Welt. Und dieser Krieg hat diese Spannung mit Sicherheit verstärkt und weiter zugespitzt. Man sieht Kirchen, die sehr deutlich gegen Russland argumentieren. Man sieht Kirchen, die abwartend sind, auch Kirchen, die abhängig sind von der russisch-orthodoxen Kirche oder wo die Länder abhängig sind von Russland. Das wird also diese Spaltung nachhaltig vertiefen.
Wie reagieren denn ganz konkret die orthodoxen Christinnen und Christen und die Gemeinden in der Ukraine, die dem Moskauer Patriarchat noch unterstehen?
Diese Christen, die Gläubigen, die dort noch zum Moskauer Patriarchat gehören, haben sich seit Kriegsbeginn sehr stark von der Moskauer Kirchenleitung distanziert. Es gibt Bewegungen von Gemeinden in die unabhängige Kirche der Ukraine hinein. Es gibt aber auch eine Bewegung, dass diese Kirchen weder von Moskau weiter abhängig sein wollen, noch in die unabhängige orthodoxe Kirche der Ukraine eingegliedert werden wollen, sondern die jetzt einen Mittelweg suchen, um unabhängig ihre orthodoxe ukrainische Identität ausdrücken zu können. Es gibt viele Bischöfe, die ihren Priestern erlaubt haben, den Patriarchen in der Liturgie nicht mehr zu nennen. Das ist ein sehr starkes Zeichen, wenn es auch nach wie vor nur ein symbolisches Zeichen ist, aber es macht sehr stark deutlich, wie sehr man sich hier distanziert. Und es gibt aber auch, das will ich auch nicht verschweigen, es gibt auch nach wie vor Bischöfe und Priester, die das Handeln des Patriarchen in Moskau ausdrücklich unterstützen. Das ist eine Minderheit, aber sie ist natürlich bedeutend für die russische Propaganda, die so zeigen kann, dass sie nach wie vor in der Ukraine Bischöfe und Gläubige hat, die ihr zustimmen.
Und wie ist die Lage in der russisch-orthodoxen Kirche? Gibt es da Widerspruch oder gar Widerstand gegen die Haltung des Patriarchen?
Den gibt es. Es gibt eine allerdings sehr kleine Gruppe von Priestern und Gläubigen, die bereits auch zu Anfang des Krieges auch einen offenen Brief formuliert haben, eine Petition öffentlich gemacht haben, wo sie dem Krieg widersprechen, wo sie versuchen, dem Patriarchen dazu aufzurufen, diesen Krieg zu beenden oder Einfluss darauf zu nehmen, dass dieser Krieg nicht mit kirchlichen Argumenten zumindest geführt wird. Aber diese Gruppe ist sehr klein und sie unterliegt auch sehr, sehr starken Maßregelungen und Repressionen, sowohl durch den Staat als auch durch die Kirche. Da werden also Geldstrafen verhängt für Predigten und es gibt Priester, die versetzt werden, die außer Dienst gesetzt werden für eine kriegskritische Haltung.
Schauen wir zum Schluss nochmal auf die russische Bevölkerung, soweit sie orthodoxen Glaubens ist. Man hört ja relativ wenig und man kann wenig hören, weil eben keine freie Presse mehr gegeben ist. Ist denn dieser metaphysische Kampf, den Kyrill der Erste da beschwört, findet der eigentlich Resonanz bei der Bevölkerung oder erleben die das auch als eine vorgestrige Haltung ihrer Kirchenführung?
Es gibt leider in der russischen Bevölkerung eine sehr große Zustimmung zu dieser Ideologie. Und das hängt damit zusammen, dass diese Ideologie seit vielen Jahren massiv auf die Menschen eingeregnet ist. Also auf allen Kanälen ging es seit vielen Jahren nur um diesen metaphysischen Kampf, den Russland gegen den Rest der Welt eigentlich, kann man sagen, zu führen hat und der die russische Identität schützen soll, die russischen Grenzen auch in diesem imperialen Sinn gesehen. Und da gab es eine große Vorbereitung darauf, um diesen Krieg ideologisch zu unterstützen. Und die Masse der Bevölkerung in Russland, muss man leider sagen, unterstützt nach wie vor diese Ideologie dahinter. Es gibt natürlich auch große Teile, die den Krieg furchtbar finden und die auch sehen, was dort passiert. Man kann das auch in Russland erfahren, was tatsächlich in der Ukraine passiert. Aber diese Menschen haben es natürlich unfassbar schwer. Und man sieht auch, dass die Auswanderung sehr groß ist, dass viele Menschen versuchen, entweder innerlich zu emigrieren oder wirklich ins Ausland zu kommen, weil sie sehen, dass dieser Ideologie eigentlich auch nicht zu entkommen ist mehr, auch für die eigenen Kinder und auch für einen selbst.
Frau Elsner, haben Sie vielen Dank für dieses Gespräch.